ARD.
Well, those conditions that they have presented, it shows that
alle Bedingungen, die sie gestellt haben, zeigen, dass sie den Frieden nicht wirklich wollen. Denn es sind die Maximalforderungen, die sie durch diesen Krieg erreichen wollen.
Die Chefdiplomatin der EU, Kallas, glaubt nicht daran, dass Russland ernsthaft an einem Frieden interessiert ist. Aber wie sieht es aus mit dem Gespräch morgen zwischen Trump und Putin? Das ist gleich ein Thema bei uns.
Vorher sprechen wir noch über die Ergebnisse vom Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Sie haben über neue Hilfen für die Ukraine beraten und wir hören, was dabei herausgekommen ist.
In Brüssel hat heute auch eine Syrien-Unterstützerkonferenz stattgefunden. Da ging es unter anderem um den Wiederaufbau des Landes.
Und Israels Ministerpräsident Netanyahu will den Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet entlassen. Wir schauen auf die Hintergründe. Hallo, ich bin Astrid Rolle.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, Astrid, heute haben die EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel unter anderem über weitere Hilfen für die Ukraine gesprochen. Worum ging es da genau?
Ja, das Treffen fand vor möglicherweise historischen Entscheidungen statt. Zum einen stimmt der Deutsche Bundestag ja morgen über ein gewaltiges Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur ab. Zum anderen wollen US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin morgen über eine mögliche Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland telefonieren. Das spielte auch bei dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel eine Rolle. Eben haben wir die Chefdiplomatin der EU, Kallas, im O-Ton gehört, die nicht daran glaubt, dass Russland an einem ernsten Frieden interessiert ist. Diskutiert wurden vor dem Hintergrund heute neue Militärhilfezusagen für die Ukraine. Kallas hat da vor der Konferenz einen Vorschlag gemacht. Der sieht vor, der Ukraine in diesem Jahr Hilfen im Wert von 20 bis 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Und dafür sollen die Mitgliedstaaten so hohe Beiträge leisten, dass es ihrer Wirtschaftskraft entspricht. Zu welchen Schlüssen die EU-Außenminister heute gekommen sind und wie Deutschland zu neuen Hilfen steht, hören wir jetzt von unserer Korrespondentin Helga Schmidt aus Brüssel.
Wahrscheinlich war es einer der letzten Auftritte von Annalena Baerbock als Außenministerin in Brüssel. Ob es der allerletzte war, hängt jetzt vom Tempo der Regierungsbildung in Berlin ab. Die Grünen-Politikerin nutzte das Treffen mit ihren EU-Kollegen, um auf die, wie sie sagte, historischen Entscheidungen hinzuweisen, die diese Woche in Berlin anstehen. Die Lockerung der deutschen Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben ist nach Baerbocks Einschätzung ein starkes Zeichen auch für Europas Sicherheit.
Wir füllen damit die Waagschale für unsere eigene Sicherheit, für die Sicherheit in Europa und für die Sicherheit der Ukraine. Und diese Waagschale muss jetzt auch in Brüssel weiter gestärkt werden.
In Zahlen gibt Deutschland im laufenden Jahr rund 7 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine. Davon sind 4 Milliarden schon bewilligt von der scheidenden Regierung. Das bedeutet, Deutschland hätte keine Probleme, das neue Finanzierungsmodell der EU auch zu erfüllen. Andere große EU-Länder hätten diese Probleme schon. Frankreich, Spanien und Italien müssten ihre Ukraine-Unterstützung deutlich ausbauen, wenn es wie geplant nach der Wirtschaftsstärke geht. Ob die drei Länder das tun, ist aber noch völlig offen.
Right now the discussion is in the
Die Diskussion steckt noch in den Details, berichtete die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach den Gesprächen mit den Außenministern. Sie hofft, dass man jetzt schnell vorwärts kommt. Kallas drängt auf eine Entscheidung beim EU-Gipfel spätestens am kommenden Donnerstag. Die Staats- und Regierungschefs sollen mindestens 20 Milliarden Euro für die Ukraine bereitstellen. Besser seien 40 Milliarden, so Kallas. Damit Ungarns Regierungschef Viktor Orban die Entscheidung nicht wieder blockieren kann, soll die Geldgarantie freiwillig erfolgen, als eine Art Koalition der Willigen.
Und wir schauen nochmal auf die geplanten Gespräche zu einer möglichen Waffenruhe. Astrid, du hast es eben schon gesagt, morgen am Dienstag wollen der russische Präsident Putin und US-Präsident Trump miteinander sprechen. Das hat heute auch Russland bestätigt.
Ja, das Gespräch zwischen den beiden wird wohl tatsächlich nun morgen stattfinden. Grundsätzlich stand das ja schon länger im Raum. Jetzt haben wir von beiden Seiten mit Terminangabe die Bestätigung. Heute Mittag hat das auch Kreml-Sprecher Peskow vor der Presse gesagt. Das Gespräch über eine mögliche Waffenruhe soll morgen per Telefon stattfinden. Das hatte Trump schon gestern Ortszeit vor Reportern angekündigt. Und er hat dabei auch gesagt, dass er gute Chancen sieht, ein Ende des Ukraine-Krieges zu bewirken. Da muss man aber natürlich erst einmal abwarten.
Hat Trump denn auch was zu den Inhalten der geplanten Gespräche gesagt?
Also Reporter haben Trump gefragt, welche Zugeständnisse an Russland denn diskutiert werden sollen. Dazu hat Trump ein bisschen unkonkret gesagt, wir werden über Gebiete sprechen, wir werden über Kraftwerke sprechen. Kreml-Sprecher Peskov hat das heute nicht kommentiert. Man darf auch nicht vergessen, Putin hat zwar mehrmals betont, dass er grundsätzlich offen für eine Feuerpause ist, aber dass noch viele offene Fragen zu klären sind. Russland fordert ja als Voraussetzung für einen Frieden unter anderem den Abzug ukrainischer Truppen aus den Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja. Das lehnt die Ukraine aber kategorisch ab. In Saporischschja kontrollieren ja russische Truppen das größte Atomkraftwerk Europas. Da wird es auch Diskussionsstoff geben. Und die Halbinsel Krim, die hatte Russland ja 2014 schon annektiert. Die will die Ukraine nicht endgültig verloren geben.
Okay, also wie die Gespräche dann unter den Voraussetzungen vorangehen, ist ja wirklich noch offen, ne?
Absolut, da kann man wenig vorhersagen, aber mal sehen, was dieses Telefonat zwischen Putin und Trump morgen bringt.
Dann lass uns mal auf die Lage im Nahen Osten schauen. In Brüssel hat es heute ja auch eine Unterstützerkonferenz für Syrien gegeben. Astrid, worum ging's da?
Ja, das Ganze hat im Anschluss an das Außenministertreffen zur Ukraine stattgefunden, über das wir vorhin gesprochen haben. Also Ziel der Konferenz ist es, Hilfen für Syrien zu sammeln, für den Wiederaufbau und auch Hilfen für einen friedlichen politischen Übergang in dem Land. Die Stabilität dort ist natürlich auch wichtig für den gesamten Nahen Osten. Syrien grenzt im Süden an Israel und Jordanien, im Westen an den Libanon, im Norden wiederum liegt die Türkei und im Osten der Irak. Ja, und an der Konferenz heute haben westliche Staaten und arabische Nachbarländer von Syrien teilgenommen und auch UN-Organisationen. Und wir geben nochmals nach Brüssel. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt hat die Ergebnisse der Syrien-Konferenz für uns.
Trotz der Gewaltausbrüche in Syrien wollen die Europäer festhalten an ihrer Linie, das heißt vorsichtige Unterstützung für die neuen islamistischen Machthaber, die im November das Terrorregime von Assad gestürzt hatten. Europas Unterstützung bleibt aber an Bedingungen geknüpft.
We also want to see the inclusiveness of government build-up.
Wir wollen, dass die neue Regierung inklusiv ist, fordert die EU-Chefdiplomatin Kallas. Und mit inklusiv meint sie, dass nicht nur radikale Islamisten in der Regierung sind, sondern auch Vertreter anderer Minderheiten wie Aleviten oder Kurden. Auch Frauen sollten dazugehören. Sie kommen in der Politik der Islamisten bisher kaum vor. Wie die Europäer machten auch andere Teilnehmer der internationalen Geberkonferenz für Syrien am Nachmittag in Brüssel klar, dass sie ihre Hilfsgelder weiterhin nicht an die neue Regierung auszahlen, sondern nur direkt an Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen oder aber an Nichtregierungsorganisationen.
Okay, letztes Thema für heute. Wir schauen auch noch auf die israelische Innenpolitik. Da tut sich was im Personalkarussell der Sicherheitsbehörden. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat angekündigt, dass er den Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet entlassen will.
Ja, richtig. Netanyahu will Ronen Bar, so heißt der Inlandsgeheimdienstchef, offenbar loswerden. Er hat die Entlassung in einer Videobotschaft angekündigt. Dahinter steht ein heftiger Streit, und zwar ein Streit um die Verantwortung für den schrecklichen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet hat vor knapp zwei Wochen dazu einen Bericht veröffentlicht. Und darin übernimmt er selbst die Verantwortung für sein Versagen in der Sache. Aber in dem Geheimdienstbericht steht auch, dass die verfehlte Regierungspolitik, also die Politik der Regierung Netanyahu, überhaupt erst das Klima dafür geschaffen hat, dass es zu dem Terrorangriff vor knapp anderthalb Jahren kommen konnte. Ja, und Einzelheiten und Hintergründe zu dem Streit hat unser Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv.
Wer trägt in Israel die Verantwortung, dass der Terrorangriff der Hamas überhaupt möglich wurde? Diese Frage ist bis heute nur zum Teil beantwortet worden. Das israelische Militär und auch die Geheimdienste haben bereits öffentlich ihr Versagen eingestanden. Von der Politik fehlt bisher dieses Bekenntnis. Premier Benjamin Netanyahu selbst weigert sich beharrlich, eine unabhängige Untersuchungskommission einzurichten, was ihm viel Kritik einbringt. Stattdessen geht er in die Offensive und versucht, den schwarzen Peter anderen zuzuschieben, vor allem Ronan Bar, dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. In einer Videobotschaft an die Nation wurde Netanyahu deutlich, er will den Geheimdienstchef entlassen. Zu jeder Zeit, aber vor allem in existenziellen Kriegszeiten, muss der Premierminister volles Vertrauen in den Direktor des Inlandsgeheimdienstes haben. Leider ist es nicht so. Ich habe dieses Vertrauen nicht. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt entscheidend ist, um die Organisation wiederherzustellen, um alle unsere Kriegsziele zu erreichen und um die nächste Tragödie zu verhindern. Prompt reagierte Geheimdienstchef Ronan Bar und wies Netanyahus Ansinnen als, so wörtlich, inakzeptabel zurück. Eine solche Entlassung widerspreche dem Geheimdienstgesetz, das den Shin Bet als überparteiliche Institution einstufe. Schon seit längerem gilt das Verhältnis zwischen dem Premierminister und seinem Geheimdienstchef als zerrüttet. Derzeit ermittelt der Shin Bet zu mutmaßlichen illegalen Beziehungen von Vertrauten Netanyahus zu Katar. Das Land gilt als enger Verbündeter der Hamas und vermittelt im Gazakrieg. Dass Ronan Bar gerade jetzt während dieser laufenden Ermittlungen abgezogen werden soll, macht Oppositionsführer Yair Lapid wütend. Weil Ronan Bar diese Ermittlungen betreibt, hat sich Netanyahu entschieden, ihn von heute auf morgen zu entlassen. Sobald Ronan Bar geht, wird Netanyahu einen neuen Geheimdienstchef ernennen können und das wird eine Puppe sein, die dann diese Ermittlungen einstellt. Unterstützung bekommt Lapid von der Generalstaatsanwältin Gali Baharaf Miara. Sie erklärte, Netanyahu könne Bar nicht vor einer gründlichen juristischen Untersuchung der Umstände entlassen. Auch sie verwies auf mögliche Interessenskonflikte. Deutlicher wurde die frühere Präsidentin des obersten Gerichtes, Dorit Beinisch. Sie sieht Israel auf dem Weg zu einem autoritären Staat. Eine Herrschaft, in der nur der Premierminister aufgrund von politischen und persönlichen Überlegungen all unsere Staatsfundamente ändern oder zerstören kann, beschreibt den Weg zur Diktatur. Diesen Weg können wir an anderen Beispielen sehen. Etwa in Ungarn und Polen ist man diesen Weg gegangen. Am Mittwoch will Netanyahu die Zustimmung des Kabinetts zu seiner Entscheidung einholen. Es könnten in Israel heiße Tage werden. Denn in der Öffentlichkeit ist der Widerstand gegen die Ablösung von Ronan Bar als Shin Bet-Chef groß. Kritiker haben für die nächsten Tage zu Protestkundgebungen aufgerufen. Yair Golan, der neue Chef der Oppositionellen Arbeitspartei, hofft auf viele Menschen auf den Straßen. Wir müssen jetzt intensiv von unseren Rechten Gebrauch machen, die uns laut Gesetz zustehen, etwa das Recht zu streiken und zu demonstrieren. Wir müssen Netanyahu erklären, dass die israelische Demokratie stark ist, dass die israelischen Bürger stark sind und dass wir unser Schicksal nicht in die Hände derjenigen legen werden, die uns am 7. Oktober im Stich gelassen haben.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Astrid Rolle aus der Nachrichtenredaktion.
Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.